Ja, auf jeden Fall. Also man hat so das Gefühl, also wenn man sich zuerst dieses RB-Modell angesehen hat und jetzt kommt die Citigroup, das ist halt wirklich das RB-Modell noch mit Steroiden vollgepumpt.
Moin, moin, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Die Zukunft des Fußballs. Mein Name ist Dennis Heimann und wie immer ist auch mein Kollege Arnd-Philipp Ohms dabei. Philipp, grüß dich.
Schönen guten Abend, Dennis, grüß dich.
Und auch für diese Folge haben wir beide uns Unterstützung dazu geholt, wie ja meistens in den letzten Wochen. Und dabei feiern wir eine Premiere. Und zwar dürfen wir nicht nur einen Gast begrüßen, nein, gleich zwei Gäste sind heute mit dabei. Und zwar Lukas Seifinger und Tobias Fries vom Online-Magazin 0:1. Wir nehmen also das erste Mal zu viert auf. Ein herzliches Hallo und schön, dass ihr da seid, Jungs.
Hallo, danke, dass wir hier sein dürfen.
Vielen Dank für die Einladung.
Kein Problem. Vielen Dank, dass ihr da seid. Ihr beide seid ja die Köpfe hinter 0:1, einem Online-Magazin für alles, was so abseits des Fußballplatzes passiert. Auf eurer Homepage schreibt ihr, wir beschäftigen uns nicht mit der neuen Frisur von Neymar oder reden über das 1:1 zwischen Augsburg und Mainz. Stattdessen wollen wir ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Das klingt durchaus ähnlich wie unser Podcast-Konzept, nur dass ihr ja nicht auditiv unterwegs seid, sondern eben Texte verfasst. Und einen Artikel durften wir ja auch schon für euch verfassen, vor einiger Zeit, als Gastautoren. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Aber Lukas, Tobias, erzählt doch mal, woher kommt ihr, was macht ihr und worum geht es euch bei 0:1?
Ich würde gleich mal den Tobi den Vortritt lassen, weil wir haben immer irgendwie jedes Mal, wenn wir wozu Gast eingeladen sind, meistens das Problem, dass wir uns dreinreden. Von dem her will ich das jetzt sehr förmlich machen und gebe dem Tobi hier mal den Vortritt, hier sich vorzustellen.
Das ist aber auch ein Schatz, Lukas. Erstmal, fand die Formulierung sehr schön von dir gerade, dass wir die beiden Köpfe hinter 0:1 sein, als hätten wir irgendwas Großartiges erfunden oder irgendeine Innovation. ist natürlich auch so, 0:1 ist eine großartige Erfindung.
Definitiv.
Wir wohnen beide in Wien. Ich bin, wie man vielleicht hören kann, Deutscher und der Lukas, der sich gleich auch nochmal vorstellen darf, ist Österreicher. Und wir haben uns an der Uni kennengelernt und dann zusammen beschlossen, dass wir doch mal gerne irgendwas über Fußball machen wollen. Und da kann ich, glaube ich, auch für uns beide sprechen, so ein bisschen die Entwicklung des Fußballs, wie er halt in Richtung Kommerzialisierung vor allem geht, sehr kritisch sehen. Mhm. Beschäftigen wir uns gerade mit solchen Themen, die halt alles, was, sage ich mal, ja, größere Themen rund um den Fußball sind. Also wie du richtig vorgelesen hast, geht es nicht um irgendwelche tagesaktuellen Sachen wie den Bundesligaspieltag, sondern dann halt eben um die Kommerzialisierung oder Rassismus. Wir hatten Homophobie, Frauen im Fußball, sowas in die Richtung. Und jetzt bitte du, Lukas, jetzt habe ich schon genug geredet.
Praktisch von dir jetzt, wo du, sagen wir mal, die wichtigsten Fakten abgehakt hast. Ich darf jetzt um den Rest quasi kommen. Nee, genau, also wir versuchen halt so ein bisschen auf die Hintergründe einzugehen. Und was auch teilweise ein bisschen schwierig ist, wie gesagt, wir machen das halt Ganze jetzt online und seit Herbst jetzt auch. Das heißt, das ist von der Recherche teilweise ein bisschen schwierig. Aber ich finde es bis jetzt eigentlich auch immer erstaunlich, was man eigentlich mit Fragen einfach hinkriegt. Also welche Leute man teilweise irgendwie, auch fürs, vors Mikrofon, sage ich es jetzt mal, weil wir interviewen die ja auch meistens und schreiben es halt dann später nieder. Das ist Zusatzarbeit, die ihr ja nicht machen müsst, das ist schon mal praktisch für euch.
Jetzt werden wir hier schon als faul bezeichnet. Also,
ja, so ein Podcast also ist schon auch Arbeit.
Effizient, ich würde es als Effizienz bezeichnen wahrscheinlich.
Ja, man gut. Muss dazu sagen, Lukas und ich sind da natürlich dafür bekannt, immer wenn wir in Podcasts kommen, uns erstmal richtig unsympathisch zu machen. Und deswegen hat der Lukas diesen Satz natürlich schon vorbereitet.
Ja, wir wurden auch gewarnt vor euch tatsächlich, aber wir haben gedacht, komm, wir kriegen die Jungs gezähmt, das passt schon.
Wir kochen euch weich.
Obwohl ich auch sagen muss, also wir sollten, glaube ich, mal den Satz mit Neymars Haaren aus unserem Über uns rausstreichen, weil wir haben direkt auf Instagram auch mal ein Quiz über Haare gemacht.
von dem her. Das stimmt.
Aber das Genau, aber das hatte damals den Grund, worum ging es? Ich glaube, das war so ein Corona-Ding, wo die Fußballer sich die Friseure trotzdem einfliegen lassen haben.
Ja, genau.
Um das ging es. Also wir probieren selbst, wenn wir irgendwie humoristischen Themen nehmen, dass wir zumindest irgendwie einen ernsteren Hintergrund dazu haben oder irgendwie eine gewisse Relevanz zumindest reinbekommen, ja.
Ja, ich möchte noch kurz zu ergänzen, dass ich eure Artikel auch wirklich gerne lese. Also das sage ich jetzt nicht nur, weil ihr hier zu Gast seid bei uns. Ich habe es ja euch auch schon mal persönlich gesagt. Gute Länge, nicht zu lang. Das ist wie so ein kleiner Snack, den kann man mal zwischendurch lesen. Dauert so, glaube ich, ne, 2-3 Minuten, so ein Artikel. Aber trotzdem schon auch fundiert und detailliert genug, dass man auch was dazulernt. Also mir gefällt, was ihr da macht. Und daher haben wir euch ja auch eingeladen, sind sehr froh, dass ihr hier seid. Und aktuell arbeitet ihr am Thema Farmteams im Profifußball. Da kommt dann am Tag, an dem wir auch diese Folge hier veröffentlichen, ein Artikel raus. Das ist doch soweit richtig, Tobias, oder?
Genau, am Donnerstag. Also heute quasi. Das Ganze ist ja so, dass der VfL Wolfsburg jetzt vor wenigen Wochen, ich kann es gar nicht genau sagen, wann es war, aber eine Kooperation mit dem österreichischen Noch-Erstligisten St. Pölten, SKN St. Pölten, geschlossen hat und den quasi als Farmteam benutzt. Und da habe ich mir gedacht, da sollten wir uns das Thema doch eigentlich mal anschauen und deswegen bitten wir uns den.
Ja, total spannend und auch für uns sehr interessant. Als ihr uns das Thema vorgeschlagen habt, haben Philipp und ich ja sofort gesagt, super, machen wir. Aber bevor wir direkt einsteigen und über konkrete Beispiele sprechen, Philipp, vielleicht kannst du uns einmal kurz abholen. Was versteht man im Fußball eigentlich unter einem Farmteam?
Ja, sehr gerne. Also ganz allgemein gibt es Farmteams in verschiedenen Sportarten. Eigentlich kommt das Konzept primär aus Nordamerika. Und da ist zum Beispiel so, dass es in verschiedenen Sportarten, wie zum Beispiel im Basketball oder im Baseball, sogar eigene Ligen gibt, die unter der dominierenden Liga, also im Basketball der NBA, darunter angesiedelt sind und wo dann eben sich die NBA-Franchises quasi eigene Farmteams teilen zum Teil oder auch eigene Farmteams besitzen, wo sie dann eben Talente rekrutieren können. Also in der NBA ist das zum Beispiel die NBA G-League. So, und da ist es also das Konzept, dass eben in derselben Nation, in diesem Fall die USA, dann Nachwuchstalente sich entwickeln können. Das ist generell so die Idee von Farmteams, dass junge Talente da geformt werden können, Wettkampfpraxis sammeln können oder auch Spieler nach einer Verletzung wieder an den Wettbewerb herangeführt werden können. Also man kriegt quasi Spielpraxis, ohne direkt unter dem enormen Erfolgsdruck in dem ersten Team, in der ersten Mannschaft quasi in der Spitze des Wettbewerbs zu stehen. Ein ähnliches Konzept gibt es auch im Fußball, auch in Deutschland, das kennen wir auch, und zwar die zweiten Mannschaften, die es gibt. Gerade spielt Bayerns zweite Mannschaft in der dritten Liga oder zum Beispiel Borussia Dortmunds zweite Mannschaft in der vierten Liga um den Aufstieg gegen Essen. Also in der Regionalliga West, da geht es dann gerade um den Aufstieg. Theoretisch würden diese Zweitvertretungen den Begriff Farmteam per Definition treffen. Also man könnte hier davon sprechen, dass es Farmteams sind, aber wenn es danach ginge, dann hätte mein Heimatdorfverein, der TSV Rüschenau, auch ein Farmteam, nämlich seine zweite Herrenmannschaft. Und ich sag dir, also mit Talentförderung hat das nicht so viel zu tun. Worum wir heute uns drehen wollen, ist deswegen thematisch ein bisschen anders gelagert. Wir sprechen heute über Farmteams überwiegend in dem Konzept, wie man es zum Beispiel in Leipzig sehen kann. Sprich, also es geht so ein bisschen darum, was versteht man im Fußball eigentlich unter dem Begriff Farmteam sonst noch? Und das ist eben, was man zum Beispiel in Leipzig sieht mit RB. RB Leipzig bedient sich ja sehr oft bei Red Bull Salzburg. Und das ist ja auch, glaube ich, jedem Fußballfan allgemein geläufig, dass es da Verbindungen gibt. Und das ist eben ein sehr gutes Paradebeispiel für den Begriff Farmteam, wenn man so will. Und in dem konkreten Fall ist es ja noch ein viel komplizierteres Konstrukt. Dennis, du wirst ja gleich noch was zu sagen.
Ja, genau. Da habe ich mich ein bisschen intensiver darauf vorbereitet. Ist auch gar nicht so einfach, da durchzusteigen, wer alles dazugehört und was die wann versucht haben. Da gibt es ein paar mehr Vereine und ein paar mehr Kontinente vor allem auch.
Genau. Und so ist es bei verschiedenen Großen. So ist es zum Beispiel auch für die Manchester City-Situation, die City Football Group, aber auch Atletico Madrid oder Ajax Amsterdam. Farmteams gibt es also quasi bei allen, ja, nicht bei allen, aber bei vielen großen Teams, die irgendwie Klang haben, haben, die im europäischen Spitzenfußball unterwegs sind, gibt es Teams, die dann eben auch im Ausland spielen, in der Liga, die sportlich einen geringeren Stellenwert hat, häufig als die eigene Liga. Und häufig steht da quasi eine übergeordnete Institution dahinter, in deinem Fall Red Bull, in meinem Fall die City Football Group, die eben ein Team ganz klar priorisiert und versucht eben alles außenrum auf dieses Team zuzuschneiden. Und darum geht es heute, den Unterschied davon zu zweiten Mannschaften, Vor- und Nachteile davon, ist das fair, welchen Wert hat das? Darum wollen wir uns heute drehen.
Jo, Lukas und Tobias, wie seid ihr denn auf das Thema überhaupt gekommen und warum interessiert euch das?
Ich glaube, ich kann von mir gleich mal sprechen. Nachdem ich Österreicher bin, wird mir ja quasi mit der Red Bull-Dose aus statt Muttermilchersatz irgendwie großgezogen. Nee, aber man wächst ja quasi auf mit dem Ganzen. Also Red Bull Salzburg, ich habe das ja wirklich von klein auf eigentlich schon mitbekommen. Und von dem her, man bekommt dieses ganze Konstrukt dann ein bisschen mehr mit. Also ich war damals viel weniger schockiert, damals auch wie diese ganze RB Leipzig-Welle damals in Deutschland aufgeschwappt ist, weil wenn man einfach schon das Gefühl hatte, okay, wir haben das schon seit so 10 Jahren, bei uns ist diese Empörung schon irgendwie so abgeebbt. Das ist wie wenn man jetzt, glaube ich, in Deutschland 2025 wäre. Dann wird sich, glaube ich, auch nicht mehr so viele Leute über dieses Konstrukt aufregen, weil man es halt einfach schon bis zum gewissen Weise gewohnt ist. Also in Österreich ohne Red Bull Salzburg sich vorzustellen, wäre inzwischen schon komisch, weil man muss nur mal zurückdenken. Ich glaube, von den letzten 17 Titeln oder 17 Meisterschaften haben die, glaube ich, 14 oder sowas gewonnen. Also ja, dominieren hier eigentlich seit dem Zeitpunkt, wo Red Bull damals Austria Salzburg übernommen hat. Also von dem her kommt man eigentlich in Österreich kaum an dem Thema vorbei.
Das glaube ich. Und wenn wir gerade schon bei Red Bull sind, meine Frage in die Runde: Könnt ihr alle Vereine nennen, die zum Netzwerk der Red Bull-Vereine gehören?
Cool. Also ich würde unseren Gästen da mal den Vortritt lassen, und der Lukas kommt ja nochmal aus der Ecke, ist vielleicht global gesehen ein bisschen viel gesagt, aber
Ich glaube, ich kriege es hin. Also Red Bull Salzburg, klar mal, dann RB Leipzig, dann der FC Liefering, was quasi das Farmteam von Red Bull Salzburg ist, das ist ja auch nochmal witzige Konstellation, dann Red Bull Bragantino, glaube ich, heißt das, weil früher hieß es RB Brasil oder so, das haben sie inzwischen
Nicht ganz richtig, aber fast. Okay. Also es gibt beide Vereine noch tatsächlich. Es gibt also in Brasilien selbst ein Farmteam für den Erstligisten. Also in Brasilien
Das ist RB Brasil, okay.
Red Bull Brasil ist der Viertligist und der dient als Farmteam für den Erstligisten Red Bull Bragantino.
Genau, und dann gibt es noch Red Bull New York 1 und 2.
Das ist korrekt. Ja, das stimmt. Dann gab es nochmal einen Verein in Ghana, zu dem auch immer noch enge Verbindungen bestehen. Und weitere Versuche. Also England blieb nicht verschont. 2014 wurde dem damaligen Zweitligisten Leeds United ein Angebot zur Übernahme unterbreitet. Der Besitzer lehnte es dankend ab. Und ich glaube, wir erinnern uns auch noch alle an das Ding mit dem SC Paderborn. 2019, ist ja noch gar nicht so lang her. Mhm. Da hat sich Red Bull um eine Kooperation bemüht und Paderborn sollte eine Art Farmteam werden und eigentlich war schon alles fix. Scheiterte nur am Widerstand der Fans, also auf der Vereins-Homepage der Paderborner wurde es schon verkündet.
Ja, generell, also RB hat es ja auch vor Leipzig bei einigen in Deutschland versucht. Also da gab es ja unter anderem die witzige Geschichte, dass sie es bei St. Pauli versucht haben, wo ich mir bis jetzt denke, also mit welcher Intention sie da reingegangen sind. Ich glaube, es gibt keinen Verein in ganz Deutschland, der so gegen Kommerzialisierung und das Ganze geht wie St. Pauli. Also den Telefonanruf hätte ich gerne mitbekommen. Und bei Düsseldorf haben sie es ja auch probiert. Die haben alle dann auch abgelehnt und schlussendlich ist es halt dann Leipzig geworden. Also ich glaube, die fragen jeden, der nicht übertragen auf den Bock
ist. Also bei dem Red Bull-Konzern sind das reine Business-Entscheidungen. Das wird ja auch gar nicht verhehlt. So, das meine ich, ich mag das Konstrukt nicht, aber das meine ich jetzt auch gar nicht als Vorwurf. Es ist halt Business für die und da wird dann geschaut. Und England sollte noch zum Portfolio dazugehören, da wird auch weiterhin gesucht. In Afrika hat es nicht geklappt, da scheiterte es am Management und nicht, weil sie gedacht haben, das wird dann doch irgendwie zu viel. Wobei auch, wie gesagt, der Verein weiterhin enge Verbindung hat. Da handelt es sich um den West African Football Academy Club. Und ein Beispiel, wie das alles auch zusammenhängt, ist der Spieler Samuel Tete. Der ist nämlich von dieser West African Football Academy zum FC Liefering gewechselt. Wie du vorhin schon gesagt hast, FC Liefering, zweite Liga in Österreich. Die treten damit in der besseren A-Jugend an. Also das Durchschnittsalter beträgt 18,5 Jahre. Krass. Ja, das ist wirklich, also Talente, die größten österreichischen Talente und die größten ausländischen Talente, die sie bekommen, die werden da dann für ein oder zwei Jahre geparkt. Dann geht's zum FC Red Bull Salzburg, auch dieser Samuel Tete ist dann zu Red Bull Salzburg und da wird dann geschaut, wie die Spieler sich weiterentwickeln. Der Herr Tete hat sich dann nicht so entwickelt, dass er zu Leipzig weiterwechseln konnte, sondern wurde dann irgendwann zu den New York Red Bulls verliehen. Steht aber immer noch in Salzburg unter Vertrag. Also wird dann auch geschaut, dass man die Spieler wirklich bei den eigenen Dependancen irgendwie unterbekommt, mit dem Ziel aber letztendlich Rasenballsport Leipzig. Ich habe vorhin, glaube ich, Red Bull Leipzig gesagt. Er heißt natürlich Rasenballsport Leipzig.
Wichtig, ja.
Ja, sollte man darauf achten. Zu bedienen. Also darum geht es endlich, letztendlich. Also es sind, glaube ich, inzwischen noch 20 Spieler von Salzburg nach Leipzig gewechselt. Keita, Upamecano, Haidara zum Beispiel, der wirklich den klassischen Weg genommen hat. Liefering, Salzburg, Leipzig. Und es ist allein zwischen Salzburg und Liefering sind jetzt in den letzten 10 Jahren über 50 Transfers abgewickelt worden. Also das ist nicht, dass es sich da um ein, zwei Spieler pro Saison handelt. Da gibt es einen sehr, sehr regen Austausch. Und ja, so werden Spieler teilweise hin und her geschoben zwischen Vereinen, zwischen Kontinenten.
Und nicht zu vergessen auch Trainer, ne? Wenn wir jetzt gerade schon das Beispiel mit Jesse March haben, der quasi auf die Karriereleiter aufsteigt.
Ja, wobei der ja auch schon so eine längere Red Bull-Vergangenheit hat, ne? Der war ja auch schon mal Co-Trainer in Leipzig und letztlich das System ist ja mehr oder weniger, glaube ich, überall dasselbe. Also der Grundansatz, auch Fußball zu spielen, ist, glaube ich, mehr oder weniger derselbe. Und dann macht es ja irgendwie auch unter so taktischen Gesichtspunkten halt. Also macht es ja Sinn, wenn man schon so ein Farmteam-Konstrukt betreibt, da auch überall quasi dieselbe Art Fußball zu spielen, auch zu lehren oder ja das eben anzustreben, damit man eben leichter zwischen den Teams wechseln kann. Ne? Eigentlich würde das ja Sinn machen.
Ja, absolut. Ja. Ich glaube, das ist ja auch die große Stärke, was RB, glaube ich, ich nenne es jetzt allgemein RB, dann ist es nicht so schwierig, zwischen Rasenball und Red Bull hin und her zu wechseln. Was, glaube ich, die große Stärke von dem ist, weil die ziehen ja wirklich überall dieselbe Philosophie durch. Dieses Aggressive auf Pressing, Technik und schnell hin und umschalten. Ich habe mir da immer mehrere Sachen angesehen. Also die ziehen das in New York genauso durch wie in Liefering, in Salzburg und auch in Leipzig. Und das ist natürlich für einen Spieler, wenn man sich ansieht, jetzt Haidar oder Upamecano, der spielt jetzt in Leipzig nicht recht viel anders wie in Liefering. Von dem her, der muss sich ja nicht groß auf was anderes einstellen. Die kannst du eigentlich sofort nutzen. Der kommt aus der österreichischen Liga, muss sich vielleicht von der Geschwindigkeit ein bisschen anpassen, aber nicht mehr in der Art, wie er Fußball spielt. Und das ist, glaube ich, schon ein Riesenvorteil, einfach wie viel schneller du solche Talente einfach integrieren kannst.
Ja. Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, das ist ein Riesenvorteil. Und da sind wir eigentlich schon bei einer der ersten zentralen Fragen, die sich mir in dem Kontext stellen. Also ich sehe es nämlich genau wie du, es ist eigentlich super leicht, dann Leute zu integrieren und man beobachtet sie ja quasi, im Prinzip kann man sich das ja vorstellen wie ein einzelnes Gebäude und du beobachtest die Spieler halt in einem Zimmer, bevor du sie ins nächste Zimmer schickst. Du beobachtest sie in Salzburg, bevor du sie nach Leipzig nimmst. Aber du hast ja da schon mehr oder weniger Durchgriff drauf und kannst halt bestimmte Sachen quasi ja im Training dir anschauen oder irgendwie ausprobieren, bevor du diesen Transfer wirklich tätigst. Also man kann sich ziemlich sicher sein. Es gibt, glaube ich, wenig Transferrisiko in diesem Konstrukt. Vielleicht immer noch, aber nicht so viel. Und da stellt sich mir die Frage, wie würdet ihr das bewerten? Ist das fair? Also ist das gerade gegenüber Vereinen fair, die sowas nicht haben? Oder muss man da halt sagen, ja gut, da ist dann, keine Ahnung, Hannover 96 auch selber schuld, wenn die das halt nicht so machen?
Also ich würde auch auf jeden Fall sagen, dass es nicht fair ist. Also es ist jetzt meine persönliche Meinung, da kann jeder seine Meinung dazu haben, aber für mich ist es ein klarer Wettbewerbsvorteil, der ja legal ist, also sie brechen ja keine Regeln damit, aber es ist halt trotzdem unfair und das ist halt wahrscheinlich der Unterschied zum freien Markt. Ich bin jetzt nicht wirklich wirtschaftsaffin, aber ich glaube, in der normalen Wirtschaft quasi würde man sagen, ja, super Schachzug, schlau gemacht. Aber im Fußball geht es halt doch noch um den Fairness-Gedanken und da finde ich, dass man das einschränken sollte.
Ja, also wie gesagt, von der persönlichen Meinung bin ich auch absolut auf deiner Seite. Ich glaube, die Problematik, die sich aber stellt, ist, also die Entwicklung gerade läuft eher in die Gegenrichtung, wie wir es jetzt zum Beispiel mit Wolfsburg und St. Pölten sehen. Also diese Multiteams, Gruppen und so weiter, das nehmen ja fast überhand, wenn man sich ansieht, diese Verflechtungen, die es gibt, eh diese Citigroup, Red Bull, die spanischen Vereine haben teilweise ihre Hände in verschiedenen Ligen drin. Wenn man sich die belgische Liga ansieht, da hat man ja das Gefühl, okay, die gehört zur Hälfte Katar und zur anderen Hälfte, weiß nicht, irgendwelchen Premier League Clubs. Also ich habe das Gefühl, teilweise, wenn man liest, schon wieder ein belgischer Club übernommen, gibt es da überhaupt noch einen Club, der sich selbst gehört? Und ich glaube eher, dass das zunehmen wird in der weiteren Zeit, weil einfach andere Vereine sehen wird, okay, das hat seine Vorteile und ich muss im Wettbewerb mithalten können. Das heißt, ich sehe da ähnlich wie überall anders, solange sich grundlegend in dem ganzen System Fußball nichts ändert, wird das eher zunehmen wie abnehmen.
Ja, aber du sagst ja richtig, darf ich kurz da noch einhaken? Lukas, ich glaube auch, dass es zunehmen wird. Die Frage ist nur, sollte man es nicht vorher einschränken? Weil es ist ja doch es bestärkt ja doch, dass die größeren Clubs immer größer werden oder größer bleiben. Also es ist ja auch genau das Ziel. Manchester City hat diese City Football Group, um damit mehr Geld, die besten Talente zu bekommen und halt groß zu bleiben, mehr Geld zu machen, noch größer zu werden. Und das ist ja, kleine Clubs, Werder Bremen macht, da wird schon schwer mit einer Kooperation. Das wird vielleicht noch gehen, aber dann nur mit irgendeinem Regionalligisten wahrscheinlich, was dann auch wieder nichts bringt.
Ja, zumal das ja auch noch was anderes wäre, wenn man jetzt eine Kooperation hat. Ich meine, klar, das hat Raba Leipzig mit dem SC Paderborn versucht. Inwiefern es dann wirklich ein Farmteam gewonnen wäre, kann man ja nicht sagen, aber der SC Paderborn wäre ja nicht in den Besitz von Red Bull übergegangen. Und dieses System funktioniert ja in Deutschland nicht aufgrund der 50-plus-1-Regelung. In anderen Ländern, wo es wirklich diesen einen Eigentümer eines Clubs gibt, ist das viel leichter umsetzbar. Und deswegen finde ich das gerade im deutschen Kontext schon extrem unfair, was Leipzig macht, weil die sich dann eben klar, irgendwie hat Red Bull da die 50-plus-1-Regel umgangen, so offensichtlich auf legale Art und Weise. Aber ich glaube, der Verein, der dann gegründet werden musste, hat 17 Mitglieder oder 13. 17, ich weiß nicht, ja. 17, ja. So. Sind natürlich ganz andere Strukturen als bei, in Anführungsstrichen, richtigen Vereinen, die eben im deutschen Profifußball spielen. Und das machen die sich zunutze, indem sie eben diese Farmteams haben. Und das ist schon ein Wettbewerbsvorteil, den andere so nicht haben können, weil sie eben Vereine sind und keine Firma als Eigentümer im Rücken haben. Und das macht es sehr unfair. Ich weiß nicht, wie man es verhindern kann oder eindämmen kann. Offensichtlich nicht. Aber ja, ich habe da schon Bauchschmerzen bei.
Ich weiß nicht, ob man das so über einen Kamm scheren kann. Also ich bin nicht hundertprozentig überzeugt davon, dass RB das machen kann, weil in Leipzig der Verein aus 17 Mitgliedern besteht. Also ja, klar ist das leicht, wenn man 17 quasi, ist ja hier eine freie Meinung, ne? Wenn man 17 quasi mündige RB-Mitarbeiter hat, dann ist das natürlich leicht, die in eine Richtung zu steuern. Aber ich glaube, grundsätzlich wäre das ja auch anderen Vereinen möglich. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man sowas zum Beispiel auch in München realisieren könnte, wenn man das denn wollte. So. Und ich finde, man kann schon die Frage stellen, Tobi hat das vorhin so schön gesagt, in der freien Wirtschaft ist das eine Situation, wo man das einfach auch als schlauen Schachzug irgendwo mal ganz kontrovers auch würdigen kann. Letztlich, es ist legal, man darf das machen, es ist offensichtlich erfolgsversprechend. Als damals irgendwie Eintracht Braunschweig zuerst Trikotsponsoring hatte, war das auch ein unfairer Vorteil gegenüber allen anderen, weil sie halt mehr Geld eingenommen haben. Unterm Strich war es ein schlauer Schachzug, der sich auch etabliert hat. Also ich frage mich halt, wo ist da der Unterschied? Warum ist das hier nicht auch einfach ein schlauer Schachzug, der sich etablieren wird?
Ja, so. Na, gebe ich dir auch recht. Also in dem Hinblick, ich glaube, aus wirtschaftlicher Sicht nutzt es auf jeden Fall was. Und klar, ich glaube, den Standpunkt, den wir hier auch alle vertreten, wir gucken ja doch noch mit einer gewissen Restromantik, die uns halt hoffentlich noch geblieben ist nach allem jetzt. Ich spreche jetzt nur Superliga und sonst irgendwas an. Mhm. Aber man hatte immer noch diese Restromantik auf dem Fußball und will natürlich auch eine einigermaßen ausgeglichene Liga und auch einen internationalen Wettbewerb haben. Und gerade solche Gruppen wie Red Bull, Citigroup machen das natürlich schwieriger, weil du dann halt solche Kolosse hast und so viele kleinere Vereine, die eigentlich nur mehr dem einen zuarbeiten. Aber ich sehe auch ganz klar die Schwierigkeit, selbst wenn ich da dagegen arbeiten will, was würde ich überhaupt machen? Weil da müsstest du so aktiv eingreifen, teilweise in irgendwelche Strukturen und Regeln, und du findest so gut wie immer eigentlich einen Weg drumherum. Weil Red Bull Salzburg ist jetzt auch eigentlich nur mehr Hauptsponsor von Salzburg, also Red Bull ist auch nur mehr Hauptsponsor von Salzburg, weil das halt genau mit Leipzig sonst nicht funktioniert hätten. Dann finden sie eben einen anderen Weg. Ich denke nur an die Pozzo-Familie mit Watford und Udinese. Da ist es ja auch, das ist de facto ein Club, aber der eine Club gehört dem Vater, der andere Club gehört dem Sohn, so, und Sippenhaftung gibt es nicht. De facto sind das zwei unterschiedliche Vereine dann, und trotzdem wechseln die, glaube ich, in den letzten 10 Jahren auch 50 Spieler hin und her, weil jeder weiß, okay, das ist ein Konstrukt, aber wie will ich denn das ins Regelwerk reingießen? Ich kann ja nicht sagen, okay, wenn dein Sohn einen Club kauft, das darfst du keinen Spieler mehr von ihm kaufen. Das wäre ja auch diskriminierend. Also ich sehe da auch ganz, ganz schwierig, wie du sowas regulieren sollst, ja.
Das ist eigentlich ein ganz guter Punkt, weil auch wenn für jeden offensichtlich ist, wie diese Sachen zusammenhängen, also es ist für jeden nachvollziehbar, dass es solche Zusammenhänge gibt, wie zum Beispiel zwischen Salzburg und Leipzig, so sind sie doch auf dem Papier nicht existent. Und diese Schein-Nicht-Existenz reicht halt einfach aus, um juristisch haltbar zu werden. Also genau, es wird super schwierig, das anzugreifen, ne?
Ja, dass man da rechtlich nicht wird gegen vorgehen können, das ist mir klar. Also die Illusion habe ich nicht. Mir gefällt es nur ganz und gar nicht, was da passiert. Aber das, ob es mir gefällt oder nicht, das kann denen auch herzlich egal sein wahrscheinlich.
Ja, ich glaube, das, was Leipzig auch jetzt schon langsam hinbekommt, ist, dass sie spielen die attraktiven Fußball. Man hört ja auch immer wieder Experten, auch Fans von anderen Mannschaften, die dann auch sagen so, ja, wäre das jetzt nicht Leipzig, wäre das ja eine supergeile Mannschaft, die man ja auch irgendwie feiern könnte. Und ich glaube schon, dass das, also im Zeitraum für den nächsten 10, 15 Jahren wird sich Leipzig auch etablieren. Dann wird man das einfach so hinnehmen, selbst wenn jetzt noch die Aufregung sehr groß ist. Ich glaube, dass das sich irgendwie einbürgern wird, und dann wird man auch sagen, hey, die spielen doch geilen Fußball, warum soll ich die nicht feiern? Und dann vergisst du irgendwie, wie das Konstrukt eigentlich zustande gekommen ist.
Ja, das ist halt dieser Gewöhnungseffekt bei solchen Dingen immer. Also, genau. Ich meine, als 2010 wurde Leipzig gegründet, und wann sind sie in der Bundesliga aufgestiegen?
5 Jahre später oder 6 Jahre, irgend sowas, oder?
Habe ich jetzt nicht ganz im Kopf. Ja, ich meine
2016.
Ja, aber es war auf jeden Fall natürlich, es war ein riesiges Thema, und die Fans, also das waren immer große Aktionen gegen RB Leipzig, und davon siehst du ja heute, es ist halt jetzt so. Und Lukas, wie du sagst, in 10 Jahren oder die nächste Generation an Fußballfans findet halt Leipzig ganz normal. Die sind halt ein Bundesligist, warum auch nicht? Und das ist halt dieser Gewöhnungseffekt, worauf Leipzig ja wahrscheinlich auch setzt und dann hofft, dass sie dann akzeptiert werden.
Das wird wohl stimmen, nur dann eben auch ein Bundesligist mit. Wie viele Farmteams hatten wir dann insgesamt? Auf jeden Fall einige. Wie sieht das denn bei anderen Vereinen aus? Philipp, du hast gesagt, mit der Manchester City Football Group hast du dich ein bisschen genauer auseinandergesetzt.
Ja, genau. Das kann ich eigentlich ganz oder einigermaßen kurz machen. Die ist quasi die Holding hinter Manchester City. Die ist im Besitz der Abu Dhabi United Group. Also zu 86%, ist immer zur überwiegenden Mehrheit, gehört die Manchester City oder die City Football Group der Abu Dhabi United Group, und da geht es halt darum, letztlich Abu Dhabi international zu Prestige zu verhelfen, so wie ich das verstanden habe. Das scheint so die Absicht dahinter zu sein. Manchester City ist da das Aushängeschild. Man spricht hier von Sportswashing, Dennis, der Begriff ist uns schon ein paar Mal untergekommen. Das ist hier der Fall. Und insgesamt kann ich der Manchester City Football Group unmittelbar gerade 10 Teams zuordnen. Neben Manchester City sind das noch alleine folgende Vereine in der ersten Liga: der New York City FC in den USA, der Melbourne City FC in Australien, dann die Yokohama Marinos in Japan, Montevideo City Torque wahrscheinlich in Uruguay und der Mumbai City FC in Indien, und dann haben wir noch Zweitligisten in Spanien, China, Belgien und Frankreich. Und in Spanien ist das noch ganz spannend, weil der FC Girona jetzt abgestiegen ist. Die waren auch Erstligist als Farmteam von Manchester City. Also was man, finde ich, so in Deutschland gar nicht mitbekommen hat. Weil das ist ja schon, also Spanien ist ja schon eine der stärksten Ligen. Und da ein Farmteam laufen zu haben, ist ja schon auch eine Ansage irgendwie, ne?
Ja.
Genau, da bewegen wir uns also bei 10 Teams, die da direkt hingehören. Dazu kommen noch mal so viele Kooperationen, unter anderem mit Sporting Lissabon, aber auch mit kleineren Clubs, Aarhus aus Dänemark zum Beispiel. Und dann noch 2 Fußballakademien. Das ist ganz spannend. Das sind nämlich die einzigen beiden Standpunkte, die die City Group in Afrika hat. Und zwar in Ghana und in Südafrika gibt es jeweils zwei Fußballakademien, die von der City Group quasi unterstützt werden, wo man keinen eigenen Verein hat, aber eben halt in diesen Akademien aktiv ist. Und so ist man tatsächlich mit auf 5 Kontinenten unmittelbar tätig und in Afrika eben über die Akademien tätig. Und so ist man überall vertreten. Und das Ziel ist eben auch da, die besten Spieler nach Manchester zu holen, das Aushängeschild der Gruppe. Und das scheint ja auch einigermaßen Früchte zu tragen. Manchester City ist ja durchaus eine Größe im europäischen Spitzenfußball. Zeigt sich jetzt nicht zuletzt daran, dass sie jetzt auch im Champions-League-Finale stehen. Genau.
Ja, auf jeden Fall. Also man hat so das Gefühl, also wenn man sich zuerst dieses RB-Modell angesehen hat und jetzt kommt die City Group, das ist halt wirklich das RB-Modell noch mit Steroiden vollgepumpt. Also da genau. So ungefähr, weil also da hast du jetzt so gefühlt nochmal so einen Unrechtsstaat mit dabei. Und klar, ich meine, so weit muss man auch sagen, Leipzig ein Top-Verein, aber City spielt dann nochmal in einer anderen Liga zurzeit, rein auch finanziell. Und ja. Was ich auch eigentlich bei der ganzen Sache, egal ob das jetzt bei RB war oder jetzt auch bei der City Football Group, also diese Marketinglinie, was dann auch einfach drüber rollt über diese Farmteams, ist schon Wahnsinn, weil ich habe dann jetzt eben mit dieser City Football Group mir zum Beispiel Melbourne angesehen. Der Club hieß ja davor Melbourne Heart, heißt jetzt Melbourne City FC, glaube ich. Ja,
genau.
So wie alles halt irgendwie in City jetzt noch mit reinbekommen hat. Und wo du siehst, also selbst die Logos sehen ja alle gleich aus, egal ob das jetzt RB ist oder Melbourne City, ja innerhalb von diesem Kreis sieht es jetzt ein bisschen anders aus, aber im Grunde ist das Corporate Design von Manchester City, das ist die himmelblauen Trikots sind dieselben, die werden alle von Puma gesponsert, da steht das Etihad vorn drauf, das heißt, du weißt ja wirklich von vornherein schon, okay, das ist jetzt nicht nur eine Kooperation, sondern das sind jetzt, meine Meinung, die willigen Jungen, die irgendwann hoffentlich bei Manchester City spielen wollen, aber da spielt auch keiner mehr für Melbourne. Also du raubst halt den Club schon komplette Identität mit so einem Modell.
Ja, oder man ordnet sich halt als Club, der in so ein Konzept geht. Mhm. Also bei Manchester City ist es so, oder bei der City Football Group ist es so, dass diese Clubs wohl dem Vernehmen nach allesamt wirtschaftlich in einer bedrohlichen Situation gewesen sind, als sie sich da angeschlossen haben. Das kann ich nicht beweisen. Ich habe das nur so aus verschiedenen Foren mir zusammengelesen, dass das so gewesen sein soll im Einzelfall. Es scheint also zumindest einen Kern zu haben. Und dann muss man sich halt die Frage stellen, inwieweit geben diese Clubs ihre Identität auf? Das würde ich genau wie du sehen. Also wenn sich das Logo verändert, wenn sich das ganze Corporate Design verändert, also plötzlich tritt man halt quasi auf als Manchester City, nur ohne Manchester City zu sein, stinkt die Geschichte. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich für die Clubs im Zweifel auch eine Chance, am Leben zu bleiben. Ne? Nur was ist das halt für ein Leben? Also ist es das wert? Ist es das Richtige? Ich habe dazu einen Forenbeitrag gelesen von in einem 1860 Forum, wo jemand auch die Frage gestellt hat, also es hätte 1860 ohne 50-1 genauso gehen können. Und da muss man sich halt fragen, ob das dann die bessere Wahl gewesen wäre oder nicht. Und ja, ist eigentlich ein ganz cooler Gedanke. Also ist es besser, quasi mit seinem Club dann in die Niederungen zu verschwinden? Keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal Kickers Emden oder Alemannia Aachen, also Clubs, die hier vormals irgendwie eine Tradition hatten und jetzt irgendwo im Amateur, also an der Grenze zu Profifußball meinetwegen, rumdümpeln. Oder ist es dann besser, mit externem Geld und externen Vorgaben irgendwie halt sich selbst zu erhalten, Arbeitsplätze zu erhalten, irgendwie Bestand zu haben? Aber ist auch eine Milchmädchenrechnung, weil natürlich dieses Arbeitsplätze erhalten, also wenn der eine Profiklub absteigt, dann kommt der nächste und füllt diesen Platz wieder aus. Und es ist ja nicht so, dass wir einen Mangel an Profiklubs hätten.
Ja, zumal es natürlich auch für das eigene Selbstverständnis eines stolzen Vereins gar nicht mal so gut wäre, wenn man plötzlich nur noch ein Farmteam ist. Also Red Bull zum Beispiel hatte in Brasilien zunächst versucht, den Club Juventude zu übernehmen. Traditionsverein mit fast 100-jähriger Tradition, die auch wohl Lust drauf hatten. Aber als dann gefordert wurde, dass auch die Vereinsfarben geändert werden müssen, haben sie irgendwann gesagt, nee, das machen wir nicht mit, auch wenn es uns nicht so gut geht. So, und also das ist bekannt. Ich vermute auch, dass die meisten Übernahmeangebote in diese Richtung auch gar nicht funktionieren. So, man weiß ja wirklich jetzt bei Red Bull auch, dass viele auch abgewunken haben. Du hast es eingangs schon gesagt, Lukas, wie viele andere Clubs da auch angefragt wurden, St. Pauli zum Beispiel, was ja eigentlich völliger Wahnsinn ist. Kommt ja nicht. Also das war eigentlich, ja, ist ja völlig klar, dass die da nicht drauf eingehen. Aber ja, ist natürlich dann, ne, bevor ich, wenn ich wirklich darauf angewiesen bin, auf eine Finanzspritze und keine andere Möglichkeit sehe, ja, kann man es natürlich auch, kann man überlegen, klar.
Aber ich fand das ganz interessant auch, weil du jetzt 1860 mit reinbracht hast, wo du wirklich sagst, okay, die standen ja wirklich in der Situation, wo du sagst, okay, warum holen wir uns jetzt nicht irgendwie einen Investor? Oder jetzt gehen wir mal von dem Fall zum Beispiel aus, okay, Red Bull wäre jetzt da gestanden, hat gesagt, ja, warum nicht? München ist jetzt auch nicht so weit von Salzburg weg, sind die Wege ja auch kurz. Warum übernehmen wir euch nicht? Wenn du dir jetzt ansiehst oder so, ja, okay, klar, bist du abgestiegen mit 1860, aber die arbeiten sich jetzt Stück für Stück eigentlich wieder nach oben. Also wenn man sich ansieht als Fan, da gehe ich doch wirklich lieber 5, 10 Jahre irgendwo, grundel ich da unten herum und hoffe, dass ich mich aus eigener Kraft wieder hochbeiße. Aber die Tradition, da so über Bord zu werfen und dich da sowas anzuschließen, also ich glaube, rein aus Fansicht bei so richtigen Traditionsclubs sehr, sehr, sehr schwierig, ja, weil... Boah, ich weiß jetzt nicht, wie Melbourne Heart, aber wie die Fußballtradition in Australien ist, aber ich glaube, die ist jetzt nicht so hoch wie 1860 München, ja. Also ist es da vielleicht ein bisschen einfacher auch, sowas umzusetzen.
Vor allem als Farmteam wirst du ja auch nicht gerade erfolgreich, würde ich mal sagen. Also ich glaube, das einzige erfolgreiche Farmteam ist Red Bull Salzburg.
Ja, aber die waren ja auch nie geplant als Farmteam, so ehrlich muss man sagen, wenn man sich Salzburg anschaut, das war ja eigentlich das Herzensprojekt von Dietrich Mateschitz, also dem Boss von Red Bull, und nachdem sie irgendwie dreimal an Düdelingen in der Champions-League-Qualifikation gescheitert sind, hat er gemerkt, okay, das wird halt einfach nichts, weil die österreichische Liga zu schwach ist, und hat dann geswitcht auf den deutschen Weg mit Leipzig, und so hat sich das, also ich glaube, mit Salzburg hat sich das mehr ergeben einfach.
Genau, und
das war, glaube ich, nicht so geplant.
Ich kann da kurz einhacken. Der Verein aus der City Group, die Yokohama Marinos in Japan, gehören zu den erfolgreichsten Clubs in Japan. Also es gibt das schon hier und da.
Okay.
Also ja, letztlich, das ist ja, macht ja auch Sinn, ne? Wenn du Leute wirklich in die Spitze des europäischen Fußballs, den würde ich jetzt wahrscheinlich mal so im kontinentalen Vergleich schon mit als den stärksten Fußball auch betrachten. Die Leute, also ich meine auch die ganzen wirklich richtig guten Südamerikaner spielen überwiegend in europäischen Ligen. Mhm. Wenn du Leute da in die Spitze bringen willst, dann müssen die halt auch in ihren jeweiligen Ländern wahrscheinlich einfach erfolgreich spielen. Ne? Du brauchst ja wahrscheinlich auf verschiedenen Leistungsebenen und dann auf verschiedenen Kontinenten entsprechend Teams, die das bedienen können.
Ja.
Ja, das Ding ist ja, solche Konstrukte arbeiten ja quasi darauf hin, dass es im Normalfall einem Verein dann sehr gut geht. Das ist dann RB Leipzig, genau. Oder es ist Manchester City zum Beispiel. Und deswegen ist natürlich das, dass der japanische Club, der ist ja auch nie so gut wie Manchester City im Endeffekt. Und deswegen wollte ich da nur einhaken wegen dem Beispiel 1860 München. Ich meine, das Ziel von 1860 München ist ja, wie realistisch auch immer es jetzt ist, aber im Endeffekt ist es, wieder in die Bundesliga zu kommen. Und das werden sie hätten sie als Farmteam von RB Leipzig wahrscheinlich nie geschafft, weil sie natürlich immer die besten Spieler gleich an Leipzig abgeben würden. Deswegen macht es natürlich aus deren Sicht keinen Sinn, würde ich sagen.
Ja, und wir kriegen da auch noch eine andere Schwierigkeit, und zwar, dass dasselbe Unternehmen quasi dahinter zwei Vereinen steht. Das funktioniert ja innerhalb Deutschlands auch nicht. Also es ist ja ein Thema, das in Wolfsburg zum Beispiel auch im Kontext von Ingolstadt mit Audi ein Thema war. Kann ich jetzt, also ist gerade gefährliches Halbwissen, müsste mich nochmal einarbeiten, wie das genau zusammenhängt, aber es war damals schon Debatte, ob das, ja, überhaupt zulässig ist. Ja. Ob das überhaupt zulässig ist, dass zwei Teams eben im selben, aus demselben Haus heraus finanziert werden. Ne?
Mhm. Ja, genau.
Aber ich glaube, rein aus dem Kontext, wenn man sich jetzt nochmal ansieht, also dieses Anfangsbeispiel, was wir hatten, was jetzt ganz aktuell ist mit Wolfsburg und St. Pölten, also ich glaube, gerade solche Kooperationen sind, sagen wir mal, aus beiden Richtungen wahrscheinlich noch irgendwie das Beste, weil wenn du dir ansiehst, okay, das sind zwei unterschiedliche Ligen, St. Pölten, die werden wahnsinnig davon profitieren, dass sie irgendwie junge Talente bekommen aus Deutschland. Ich meine, St. Pölten ist bei uns ein Mittelfeldteam, die eher meistens nach unten schauen wie nach oben, ja. Aber irgendwie in der Mitte grundeln die gerade so ein bisschen immer herum. Das heißt, die profitieren davon, und auf der anderen Seite hat Wolfsburg natürlich den Vorteil, okay, da kann ich junge Talente hinschicken, die kriegen erste Liga-Erfahrung, können mit alten Haudegen eigentlich schon mal mit zusammenspielen und kommen dann eigentlich fertig entwickelt nach Wolfsburg. Also da haben wir beide Vorteile, und da würde ich auch nicht so sagen, okay, die Kooperation geht jetzt so weit, dass der irgendwie seine Identität verliert. Also ich glaube, gerade solche Sachen werden aus beiden Lagern, also aus Fanlager plus aus wirtschaftlicher Hinsicht, noch am ehesten zu vertreten. Problematisch wird es halt dann wirklich, wenn du dir ansiehst, okay, zu mir gehören 8 Clubs, und von den 8 Clubs wissen 7 davon, okay, wir arbeiten, unser einziger Zweck ist es, einem Verein zuzuarbeiten. Also davon Fan zu sein, ist halt dann auch schwierig, wo du sagst, okay, ich weiß nicht, wie mit wie viel Herzblut ein Melbourne City FC-Fan da dabei ist, wenn er weiß, okay, klar kann ich irgendwie die Meisterschaft gewinnen, aber im Grunde ist der Endzweck meines Vereins ein anderer.
Ja, das ist ein sehr schmaler Grat. Ich muss gerade an die Kooperation denken zwischen Chelsea und Vitesse Arnhem. Ich glaube, die gibt es nicht mehr, aber jahrelang war es ja so, dass die Spieler, die sich noch entwickeln sollten bei Chelsea, dann in die Niederlande verliehen wurden nach Arnhem. Und das wurde auch durchaus kritisch gesehen vor Ort, weil man irgendwo so eine Art zweite Mannschaft leid war und das vielleicht dann auch dem einen oder anderen Fan natürlich nicht gefällt. Andererseits haben sie natürlich sportlich profitiert, klar. Und ja, das ist dann irgendwo ein schmaler Grat.
Also ich finde, dass man das generell ein bisschen noch unterscheiden muss. Auf der einen Seite dieses Konzept von Farmteams, die sich wirklich ganz aufopfern in einen Verein hinein, also in diesem Fall zum Beispiel zu Manchester City oder zu RB Leipzig, oder eben so Kooperationen, wie du es da gerade angesprochen hast, weil ich glaube, also generell ist dieser Kooperationsgedanke, vielleicht auch wie wir es jetzt zwischen Wolfsburg und St. Pölten sehen, eigentlich ist das, finde ich, sogar ein wirklich sehr rationaler Schritt und ein sehr nachvollziehbarer Schritt. Und wenn das wechselseitig zu Vorteilen führt, ja, warum denn nicht? Ich meine, dass die erfolgreichsten Spieler von St. Pölten nicht bei St. Pölten ihre Karriere beenden werden, das war in St. Pölten auch vor Wolfsburg schon Stand der Dinge. Also ne, wenn du da ein wirklich gutes Talent ausbildest und hervorbringst, dann wird das bei dir nicht alt. Das geht solchen Teams doch einfach so. Dafür ist die österreichische Liga auch einfach, ohne irgendwem zu nahe treten zu wollen, einfach nicht stark genug. Ne, das ist halt auch ohne, dass Wolfsburg da eine Kooperation eingeht. So. Von daher finde ich es eigentlich von Wolfsburg da wirklich nur geschickt zu sagen, okay, dann macht es für uns strategisch Sinn, dass wir uns mehr oder weniger, das ist jetzt ins Unreine gesprochen, ein Vorrecht auf diese Talente organisieren. Und auch im Wechselzug natürlich Talente dahin schicken, damit sie irgendwie Spielpraxis haben. In St. Pölten etwas davon, nämlich im Zweifel Talente, die sie sonst nicht bekommen könnten, die vielleicht auch finanziell gar nicht in ihrer Größenordnung spielen. Und Wolfsburg hat was davon, nämlich dass ihre Talente Wettbewerbs- oder Wettkampfpraxis bekommen über der eigenen zweiten Mannschaft. Und da sind wir nämlich beim anderen Thema. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat Wolfsburg die eigene zweite Mannschaft ja aufgelöst oder abgemeldet. Ist das richtig? Stimmt das?
Will sie auflösen, ja.
Will sie auflösen, okay. Okay, und ja, auf einem Niveau, also ich meine, die zweite Mannschaft würde wahrscheinlich, habe ich jetzt tatsächlich gar nicht nachgeschaut, aber wahrscheinlich Regionalliga Nord gespielt haben, oder spielen gerade. Das ist natürlich ein Niveau, das deutlich unter der österreichischen ersten Liga stattfindet. Also es macht für sie von der sportlichen Entwicklung der Talente, macht das natürlich auch komplett Sinn.
Wobei natürlich ja, St. Pölten auch gerade, da müsste ich jetzt nochmal kurz unseren Österreich-Experten Lukas Salfinger fragen, aber St. Pölten stehen die nicht auf dem Abstiegsplatz, wenn ich das richtig in Erinnerung habe?
Ja, bei unserem Ligasystem in Österreich ist es ja immer so ein Ding.
Ich glaube, die spielen jetzt Abstiegsrelegation, ehrlich gesagt.
Ja, ich glaube fast. Ich müsste fast schauen. So sehr bin ich gerade nicht drin in der österreichischen Liga. Ich muss wirklich vor Ort hier kurz googeln. Einen Moment.
Und dann zweite österreichische Liga ist jetzt auch nicht, glaube ich, das. Also qualitativ wahrscheinlich Regionalliga-Niveau kann ich es nicht ganz bewerten, ist bestimmt schwer zu vergleichen. Aber im Endeffekt, was ich auch so ein bisschen mich frage und so ein bisschen als Nachteil sehe für Wolfsburg, sie legen sich natürlich auch total fest bei ihren Nachwuchsspielern. Also ich kann mir ja überlegen, okay, ich habe hier einen gewissen Spieler, den möchte ich ausleihen, weil der soll Spielpraxis sammeln und dann kann ich schauen, zu welchem Club, zu welcher Spielweise passt der am besten, in welche Liga passt der am besten, vom Niveau her oder von den, wie in dieser Liga gespielt wird quasi. Und das nimmt sich ja Wolfsburg, weil sie wahrscheinlich fast alle oder den Großteil ihrer Nachwuchsspieler nach St. Pölten geben werden, in eine Liga und immer zum gleichen Club mit der gleichen Spielweise.
Ja, mit den Nachteilen, die das mit sich bringt, aber auch mit den Vorteilen, die wir eben schon für RB angesprochen haben. Wenn du da dann auch sportlich dieselben Sachen machst, dasselbe System spielst, dieselben, keine Ahnung, sportlichen Werte versuchst zu erreichen, dann ist es natürlich leicht, wenn die Spieler sich nachher wieder in Wolfsburg integrieren sollen, ne? Ja. Also das hat ja auch Vorteile.
Ich grätsche kurz rein. Ja, übrigens, St. Pölten steht am Abstiegsplatz, 5 Punkte Rückstand, also wird sogar schwierig. Nee, also genau, die spielen jetzt Abstiegsrelegation. Aber um das ging es ja auch. Also ich habe auch einen Artikel durchgelesen, was die Kooperation soll ja auch weitergehen. Also nicht nur Spieler, da soll auch anscheinend auch Marketing und noch ein bisschen mehr dabei sein. Also das könnte durchaus sein, dass die sich gegenseitig auch von den Spielsystemen ein bisschen austauschen. Was genau die Vorteile dann hätte, die du angesprochen hast, wo ich sage, okay, wenn ich einigermaßen gleiche Spielsysteme spielen lasse, klar wird das dann für den Spieler Sinn machen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass zum Beispiel Wolfsburg jetzt so darauf festgelegt ist, dass sie sagen, okay, wir müssen alle Spieler dorthin schicken. Also wenn die jetzt irgendwie einen fabelhaften Techniker haben, wo die wissen, okay, keine Ahnung, in der zweiten österreichischen Liga kriegt er nur auf die Füße drauf und kann sich nicht entwickeln. Ich glaube schon, dass die noch die Freiheit haben, den irgendwo anders hinzuschicken.
Ja, und ich fand den Hinweis vorhin von dir, Philipp, sehr richtig, da auch klar zu unterscheiden zwischen Farmteams, die den gleichen Eigentümer haben wie das Mutterteam, so nenne ich es jetzt mal, und eben Kooperation, wo es dann so eine Art Farmteam-Light ist, wo aber auch noch eine gewisse Entscheidungsfreiheit gegeben ist. Wirklich Farmteams, die zum gleichen Eigentümer gehören, habe ich ja vorhin schon gesagt, sehe ich tatsächlich ziemlich kritisch. Wenn es um Kooperation geht, einem für sich wirklich kein Problem. Da können echt die Vorteile überwiegen. Ich möchte auch einmal ganz kurz die Gelegenheit gerade nutzen und ein ganz herrlich skurriles Beispiel nennen für ein Farmteam. Und zwar hat sich der Fluminense FC, brasilianischer Erstligist, vor einigen Jahren einen europäischen Verein gekauft tatsächlich. Habt ihr eine Ahnung, um welchen Verein es sich handelt? Habt ihr davon schon mal gehört, von der Geschichte?
Keine Ahnung.
Es handelt sich um den FC STK Samurin aus der dritten Liga der Slowakei.
Was verspricht man sich denn sportlich davon?
Nach einem Jahr sind sie aber auch aufgestiegen in die zweite Liga. Das Ziel war einmal, die Spielpraxis zu ermöglichen für brasilianische Talente, weil der Kader offensichtlich 125 Mann umfasste. Die haben eine riesige Jugendakademie. Also einmal eine Spielpraxis ermöglichen und so eine gewisse Abhärtung eben auch. Und zweites Ziel, Einkünfte aus Spielertransfers generieren, indem man sie eben in Europa schon mal präsentiert, die Spieler. Von 2015 bis 2019, also das Projekt wird dann auch abgebrochen 2019, haben über 30 Profis von Fluminense per Laie den Schritt gewagt in die Slowakei, und den dauerhaften Sprung schaffte kaum jemand. Ich glaube, einer ist in Malta gelandet oder so.
Wow.
Also es hat einfach gar nichts gebracht. Und zwei oder drei waren im Profikader dann von Fluminense selbst, aber haben es auch nicht zum Stammspieler geschafft. Also das große Geld blieb aus. Und warum Slowakei? Grund dafür waren die niedrigen Kosten bei geringen Investitionen. Zum Beispiel konnten die Auswärtsfahrten mit dem Bus bestritten werden. Man musste nicht fliegen. Insgesamt steckten die Brasilianer rund 750.000 Euro im Jahr in das Projekt. Zuvor wurden auch Ungarn, Norwegen, Polen, die Schweiz und Tschechien überlegt als mögliche Länder, aber das wird dann wieder verworfen aufgrund des sehr kalten Klimas oder der hohen Lebenshaltungskosten oder der niedrigen Ausländergrenze. Ja. Oh
Gott. Ja, Dennis, also vielleicht wollten die so ein zweites Schachter Donetsk irgendwie machen, weil die haben ja auch normalerweise irgendwie so eine Brasilianerquote von knapp 90%, und da haben sie sich vielleicht gedacht, wo ist es noch ähnlich, ähnlich trostlos wie in der Ukraine? Scherz jetzt, aber ganz skurril, ja, also an sowas zu denken.
Aber ja, total verrückt.
Ja, denn es ist ein super Stichwort. Ich habe es nämlich in der Vorbereitung auf den Podcast und auch auf unseren Artikel, ist es mir wieder eingefallen. Wusstet ihr, dass Werder Bremen mal eine Kooperation mit Juventus Turin hatte, und zwar vor wenigen Jahren?
Stimmt.
Also, da klingelt was. Ist nicht Diego in Zuge von dieser Kooperation irgendwie gewechselt?
Schön wär's. Die ist noch nicht so alt. Also die war noch unter Thomas Alchin, vielleicht sagt euch der noch was, der war vor ein paar Jahren Manager in Bremen, vor Frank Baumann. Die haben eine Kooperation mit Juventus Turin geschlossen, ganz, ganz, ganz stolz davon berichtet. Wir und Juventus Turin, und im Endeffekt gab es nie einen Spieler von Juve, der bei Werder gespielt hat, und man hat nie wieder was davon gehört, bis es dann Frank Baumann übernommen hat und gesagt hat, weiß ich nichts von, gibt's nicht mehr.
Okay, Jungs, eine Sache würde ich ganz gerne nochmal thematisieren. Und zwar, wenn wir jetzt über Farmteams und über Kooperationen gesprochen, aber ich habe es eingangs in der, ich sag jetzt mal, Definition schon gesagt, Farmteams sind quasi eigentlich auch die zweiten Mannschaften, die im ambitionierten Amateurbereich oder im semiprofessionellen Bereich, beziehungsweise sogar im Profibereich unterwegs sind. Bei Bayerns zweiter Mannschaft, die spielt dritte Liga, das sind alles Vollprofis natürlich. Ich glaube auch in Dortmunds zweiter Mannschaft ist niemand nebenbei noch Automechaniker. sprich, und da möchte ich einfach mal die Frage in den Raum stellen, wie bewerten wir das denn da? Denn tatsächlich, Dennis hat ja eben den Satz geprägt, er sieht Farmteams kritisch, die demselben Eigentümer gehören. Teams der zweiten Mannschaften gehören demselben Eigentümer wie die ersten Mannschaften, nämlich dem Stammverein, in dem Fall zum Beispiel dem BVB oder Bayern München. Wie seht ihr das an der Stelle? Also ist das cool oder wie ordnest du das ein? Ich würde mal den Ball Tobi zuschmeißen.
Ja, zweite Mannschaft finde ich auf jeden Fall okay. Wie du sagst, dein Heimatverein hat sie auch. Also grundsätzlich ist das ja irgendwie eine logische Sache. Man kann wahrscheinlich darüber diskutieren, ob sie vielleicht am gewöhnlichen Spielbetrieb teilnehmen sollten. Also du hast es ja, oder es wurde ja schon angesprochen vorhin, in der NBA gibt es ja so eine G-League, wo quasi die Nachwuchsteams dann oder Farmteams spielen. Und es ist ja auch bis zur 19 so, dass es nur 19 Bundesliga oder halt einen eigenen Wettbewerb gibt für diese Nachwuchsmannschaften. Und ich kann verstehen, und da hatten wir auch das Thema schon, Dortmund und Dortmund 2 und Essen kämpfen gerade um den Aufstieg, glaube ich, in die dritte Liga. Und da kann ich dann auch verstehen, dass man da als Essen-Fan oder Verantwortlicher ein bisschen verärgert ist. Erstens, wenn man dann gegen Dortmund 2 kämpfen muss und nur weil es irgendwie so eine mit Talenten vollgepumpte zweite Mannschaft von einem Champions League-Club gibt, steigen wir nicht in die dritte Liga auf. Und dann werden natürlich für so irgendwelche Aufstiegsspiele werden dann ja oft gerne mal noch irgendwie dann irgendwelche Profis eingesetzt. Also Pizarro hat doch, glaube ich, auch mal für Bayern 2 in einem Aufstiegsspiel gespielt. Und da kann ich dann die Kritik schon verstehen. Aber prinzipiell habe ich jetzt nichts gegen zweite Mannschaften.
Ich könnte mal kurz was reinwerfen, weil ich mir denke, soweit ich weiß, es gibt ja in der Premier League gibt's ja ein anderes Modell, die haben ja so diese Reserve-Liga, also die haben wirklich die ersten Mannschaften und die zweiten Mannschaften, denen, die spielen ja so eine Art aufgestockte U23, aber nur von den Teams, die in der Premier League spielen, also ähnlich eigentlich wie der Modell in Amerika drüben. Also was würdet ihr dafür halten, dass man sagt, okay, jede Mannschaft, die gerne eine zweite Mannschaft in der Bundesliga haben will, kann eine haben, aber die spielen dann nicht im normalen Profibetrieb von also in Deutschland mit, also dritte Liga oder sonst irgendwo, sondern in dieser separaten Reserveliga der ersten Liga. Weil dann hättest du auf der einen Seite den normalen Profibetrieb, dann hätte Essen jetzt in dem Sinne kein Problem damit, gegen Dortmund anzurücken. Aber trotzdem den Wettbewerb für die Talente.
Puh, ja, fände ich schwierig, weil wo willst du da die Grenze setzen? Wenn man sagt, bei den Bundesliga-Vereinen ist es so, dann nehmen wir die zweiten Teams raus aus dem regulären Spielbetrieb, okay. Aber die müsstest du dann ja wieder eingliedern, wenn ein Verein in die zweite Liga absteigt. Oder sagst du, kein Profiverein darf eine zweite Mannschaft im regulären Spielbetrieb haben? Puh, aber kann sich ein Drittligist eine Reservemannschaft in der eigenen Liga leisten, die irgendwie mithalten kann, sehr schwierig.
Finde ich aber eigentlich denkbar, Dennis, dass man halt wirklich sagt, wenn ein Profiverein, sagen wir mal ein DFL-Club, erste, zweite Liga, aus der zweiten Liga absteigt, dass man dann auch mit seinem Nachwuchsteam eben aus diesem Unterbau absteigt. Das wäre ja irgendwie das Beste, dass das einfach Hand in Hand geht. Ich könnte mir zumindest vorstellen, dass das realistisch ist, dass dieser Platz eben an die DFL-Lizenz gebündelt wäre.
Boah, dann spielen die Ergebnisse für dich in der zweiten Truppe ja gar keine Rolle mehr, wenn du daran gekoppelt bist, was die erste Mannschaft macht.
Ja, zweite Mannschaften gucken sich 30 Leute an. Also das guckt ja auch niemand aus sportlichem Anreiz.
Ja, aber also, aus Sportlersicht ist das sehr kritisch zu sehen.
Ja, aber du spielst ja nicht aus Überzeugung bei Dortmund 2, oder? Du spielst ja aus Überzeugung bei Dortmund. Du willst ja bei Dortmund 2 nur spielen, um irgendwann den Sprung zu schaffen, oder nicht?
Ja, du willst schon immer gewinnen, wenn du auf dem Platz stehst. Und wenn das überhaupt keine Rolle spielt, ob du gewinnst oder nicht. Das wäre sehr komisch, finde ich.
Darf ich da mal ganz kurz einhaken?
Bitte.
Na klar. Lukas, hast du von dieser Premier Reserve League gesprochen?
Mhm, genau.
Genau, aber da muss man, glaube ich, noch dazu sagen, dass die es, soweit ich weiß, nicht mehr gibt, sondern die nur bis 2012 oder so
quasi. Ja, das dürfte ich mir in der Recherche wahrscheinlich
Genau, nee. Ja, aber das heißt, also theoretisch ist es ja trotzdem eine Überlegung. Das könnte man ja sich auch für Deutschland überlegen.
Also damals bei denen war es so, ich habe jetzt die Wikipedia, also wie gesagt, die ist 2012 abgeschafft dann, aber damals war wirklich, wenn du aus der Premier League abgestiegen bist, ist quasi auch deine Mannschaft aus diesem Unterbau rausgefallen. Also genau, wie ihr gesagt habt, so sind die dann rausgefallen. Mhm. Aber ist halt wirklich auch die Frage, spielst du in der zweiten Mannschaft so sehr um den Wettbewerb? Weil du kannst ja auch nie weiter rauf, wie, ich glaube, wo ist die Grenze, wenn deine erste Mannschaft Bundesliga spielt, kannst du nur, glaube ich, dritte Liga, ja genau, ja. Da ist die Grenze, da ist halt auch, also sobald ich in der dritten Liga angekommen bin, spiele ich ja auch um die goldene Ananas, also das wäre ja dann nichts anderes.
So ist es gewesen, Bayern München ist letztes Jahr Drittligameister geworden, also die zweite Mannschaft und halt nicht aufgestiegen, genau so ist es gewesen, ja.
Das heißt, egal wie sehr ich mich da reinhänge oder sowas, da kann ich mich um die Drittligameisterschaft freuen und da ist ja dann kein Unterschied mehr, ob ich jetzt Bundesliga-Reserve-Teammeister bin oder Drittligameister, de facto geht es ja nicht weiter dann.
Wir sehen sowas übrigens, wo die Diskussion gerade so dahin führt, sehen wir sowas auch im Jugendbereich, wo es jetzt Bestrebungen gibt, die A- und B-Jugendmannschaften von Profiklubs nicht mehr im Ligabetrieb gegeneinander antreten zu lassen, sondern quasi nur noch untereinander wenn man so will, in einer organisierten Serie von Freundschaftsspielen, weil es halt nicht mehr um Punkte gehen soll, sondern wirklich um Trainingsinhalte. Nochmal kurz zurück zu diesem Thema. Da muss ich sagen, bin ich mit meinem Latein soweit am Ende. Habt ihr noch was wir da vergessen haben?
Ich hätte noch einen Fall zur Citigroup rausgesucht, der für mich sehr gut zeigt, was daran auch problematisch quasi ist. Wir haben vorhin ja schon über diese Akademien in Afrika geredet und da gibt es eben auch die sogenannte Right to Dream Akademie, die quasi von Manchester City ist oder von Manchester City bezahlt wird. Die halt die besten Talente Afrikas oder ich glaube Westafrikas einsammelt quasi in dieser Akademie und denen halt sagt, hey, ihr könnt vielleicht mal bei Manchester City spielen, wenn ihr bei uns zu uns kommt. Und es sind dann halt irgendwelche 10-Jährigen aus ganz Afrika, die von ihren Familien weggehen, weil sie halt mit Pep Guardiola spielen wollen oder unter Pep Guardiola spielen wollen. Ja, was erstmal verboten ist, weil internationale Transfers von Minderjährigen verboten sind. Die sind einfach von der FIFA quasi oder von der UEFA verboten. Es soll halt gegen Menschenhandel quasi auch schützen, dass sowas nicht passiert. Wie man es jetzt da eben sieht, 10-Jährige, die sind schon ganz schön jung und die sollen dann in ein anderes Land gehen. Und ja, City kauft die dann halt mit 18 Jahren für 1 Pfund. Und dadurch, dass die dann bei Manchester City auf einmal im Kader stehen, sind die viel mehr Geld wert, egal wie gut die sind, und werden dann verliehen, verkauft und im Endeffekt wird Gewinn mit ihm gemacht. Und ja, für mich ist halt das große Problem, dass der Spieler nur noch als Geldanlage gesehen wird. Und ja, da gab es auch schon den Vorwurf, dass das ja quasi moderner Menschenhandel sei. Und da muss sich jetzt jeder seine eigene Meinung zu bilden, aber ich denke, es ist auf jeden Fall was Problematisches, dass man mit Spielern halt und mit Träumen so umgeht.
Mhm. Ja, ich glaube, also das ist jetzt natürlich die schlimmste Variante von demselben, aber was gerade diese Gruppen natürlich den Vorteil haben, ist, dass sie durch ihre extreme Globalität und Internationalität natürlich viel, viel mehr Möglichkeiten haben, teilweise irgendwelche Regelungen zu umgehen. Also das muss ja jetzt gar nicht so weit gehen, wie es bei deinem Beispiel jetzt war, Tobi. Das sind natürlich dann die extremsten Auswüchse. Aber ich denke nur auch teilweise daran, wie manches Mal solche Wechsel und zum Beispiel Wechselverbote irgendwie umgangen werden. Da gab es ja auch den Fall von so einem australischen Spieler. Innerhalb von der A-League in Australien darfst du nicht per Transfersumme wechseln. Naja, jetzt haben sie es so gemacht. Die haben den quasi, also Manchester City hat den gekauft und dann gleich wieder verliehen an das australische Ding. Und dadurch hast du es ganz einfach umgangen. In ähnlichen Fall gab es sich in Österreich mit Marcel Sabitz damals. Also der hat bei Rapid Wien damals gespielt und hat eine Klausel in seinem Vertrag gehabt. Er darf nicht an Red Bull Salzburg verkauft werden. Naja, jetzt kann sich wahrscheinlich jeder denken, was passiert ist. RB Leipzig hat ihn gekauft und hat ihn nach Salzburg verliehen. hat dort dann, glaube ich, zwei Jahre gespielt. also du hast natürlich so die Möglichkeiten oder so, dass du teilweise solche ganzen Regelungen einfach umgehst, wenn du sagst, zack, prack, ja, warum? Dann zahl den halt der eine Verein oder der andere, ist doch komplett egal.
Also ich bin persönlich, halte nichts von City Groups oder RB-Konstrukten. Und ich kann natürlich aber auch verstehen, wer sagt, Kooperation ist da ein anderes Ding. Und ich habe es mir irgendwie in der Vorbereitung gedacht, das ist eigentlich wie früher, irgendwie wenn man eine Schneeballschlacht gemacht hat, da hat man sich dann irgendwie auch mit seinem Kumpel zusammengetan und ist zu zweit auf den dritten Kumpel losgegangen. Es war auch im Endeffekt extrem unfair, aber es hat halt Spaß gemacht. Ne? Für dich war es besser. Und deswegen aus der unternehmerischen Sicht verstehe ich das vollkommen. Ich glaube, es geht einfach ein bisschen am Fairplay-Gedanken des Sports vorbei.
Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Ich sehe es ähnlich.
Ich wollte sagen, wenn das nicht wunderbare Schlussworte sind. Also das ist on point, würde ich genauso sagen. Ihr Lieben, habt ganz vielen Dank dafür, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, mit uns über dieses Thema zu sprechen. Ich bin sehr gespannt auf den Artikel, der, wenn ihr, liebe Hörer, diese Folge hört, wahrscheinlich schon auf 0:1 zu finden ist. Lukas, Tobi, vielen Dank euch beiden. Wollt ihr unseren Hörern vielleicht mal sagen, wo man euch genau findet, wie eure Domain ist, auf welchen sozialen Medien ihr aktiv seid? Schießt doch nochmal los, dass man weiß, wie man euch erreicht und lesen kann.
Ja, liebend gern. Also finden tut ihr uns auf 0:1.net. Da findet ihr die Website mit allen wunderbaren Artikeln drauf. Wir sind natürlich auch auf Instagram und auf Twitter zu finden, auch auf Facebook. Da findet ihr auch unsere Artikel. Bei Instagram auch ganz tolle Beiträge. Und hier und da, wie ihr vorhin gemerkt habt, auch das eine oder andere mehr oder weniger lustige Quiz. Und auf Twitter unsere, ja, ich würde mal sagen, die einen oder andere Meinung zu uns zu irgendeinem Thema. Aber das sind... Da findet ihr uns. Tobi, habe ich irgendwas vergessen?
Nee, ich glaube, es war's. Danke, vielen Dank für die Einladung. Ist mega cool, dass wir auch das Thema quasi so zusammen angehen können. Einmal im Podcast und dann noch im Artikel. Und ja, ich fand es total spannend und gerade auch mal eure Meinung dazu zu hören. Ja, also hat mir echt Spaß gemacht.
Ich sage auch nochmal Dankeschön und falls, liebe HörerInnen, das die erste Folge ist, die ihr hört, hört auch unbedingt die anderen Folgen an. Also es gibt hochkarätige Gäste hier in diesem Podcast und ich kann euch nur empfehlen, Jungs. Also danke für die Einladung.
Wunderbar, das hört man doch sehr, sehr gerne. Schön, dass ihr da wart. Es hat Spaß gemacht und ich glaube, wir können abpfeifen, oder?
Und Abpfiff.